Hallihallo, herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 15. August 2018 ist das Jahr. Ja, wir beschäftigen uns heute eigentlich netzpolitisch aktuell, abgesehen von unserem Tweet der Woche, in dem geht es nämlich um Hardcore-Gaming. Was das ist, das erfahrt ihr nachher. Außerdem hat Norwegen sein erstes UKW-Netz abgeschaltet und sieht sich nun nochmal wieder in der Kritik. Außerdem ist die digitale Überwachung in Deutschland angestiegen, insbesondere durch die sogenannte stille SMS. Nicht in Deutschland, aber dafür in China gibt es ein Social Credit System, was seit einiger Zeit schon läuft und immer noch sehr stark in der Kritik steht. Was das ist, das erfahrt ihr gleich, aber jetzt erstmal der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Die Deutsche Welle hat ihre Online-Kommentarfunktion abgeschaltet. Das erklärte die Deutsche Welle vergangene Woche in einer Pressemitteilung. Die Chefredakteurin der Deutschen Welle, Ines Pohl, betont, dass die Entscheidung sehr schwer gefallen sei. Gerade in letzter Zeit hätten allerdings Hasskommentare wie persönliche Beschimpfungen, Beleidigungen und rassistische Äußerungen zugenommen. Die Moderation der Kommentarspalten hätte auf Dauer zu viele Ressourcen gekostet. Unter einzelnen ausgewählten Artikeln und auf Facebook ist die Kommentarspalte allerdings trotzdem noch geöffnet. Die Deutsche Welle folgt damit einem Trend vieler deutscher Medienhäuser, die auf ihren Online-Seiten keine Kommentare mehr zulassen. Wie alle Webseitenbetreiber in Deutschland sind auch Medienhäuser dazu verpflichtet, die Kommentare auf ihrer Webseite zu prüfen. Ansonsten können sie für den Inhalt beleidigender Kommentare haftbar gemacht werden. Der Journalist Simon Hurz von der Süddeutschen Zeitung sehe durch die abgeschalteten Kommentarspalten die Meinungsfreiheit nicht in Gefahr, da die Möglichkeit weiterhin auf den Social-Media-Plattformen möglich sei. Aus Sicht der Medienhäuser könne das Abschalten der Kommentarspalten allerdings problematisch sein. Vor allem für Anbieter, die die Akzeptanz für bezahlte Inhalte steigern wollen, sei die Funktion wichtig, um Nutzer an sich zu binden, so Simon Hurz. Im September will die EU-Kommission ein Gesetz zur Filterpflicht für Online-Plattformen vorlegen. Das berichtet das Nachrichtenportal netzpolitik.org. Das Gesetz soll explizit gegen sogenannte Terrorpropaganda im Netz vorgehen. Die EU-Kommission wollte damit Webseitenbetreiber verpflichten, terroristische Inhalte innerhalb einer Stunde von ihren Plattformen zu entfernen. Außerdem solle das erneute Hochladen einmal erkannter Inhalte mittels Upload-Filter verhindert werden. Zuvor hatte es schon eine freiwillige Vereinbarung gegeben, nach der sich Webseitenbetreiber selbst verpflichtet hatten, gegen Terrorpropaganda vorzugehen. Diese Selbstverpflichtungen hätten nach dem Sprecher der EU-Kommission zwar bereits zu positiven Ergebnissen geführt, es seien jedoch nicht genügend Fortschritte gemacht worden. Das kommende Gesetz soll nach Worten der EU-Kommission in vollem Einklang mit den Grundrechten und der Meinungsfreiheit im Netz stehen und für einen klaren, transparenten Rahmen und Minimumanforderungen für jede Internetplattform sorgen. Die Filterpflicht solle auch für kleinere Plattformen gelten. Diese hätten jedoch nicht genügend Ressourcen, um die Auflagen der EU-Kommission zu erfüllen. Zu erwarten sei deshalb, dass sich Betreiber kleinerer Webseiten entweder an die von großen Anbietern entwickelten Systeme anschließen oder die Technik mithilfe einer Lizenz nutzen müssen. Das geplante Gesetz werde scharf kritisiert, da die erforderlichen automatischen Filter eine hohe Fehlerquote aufweisen und regelmäßig legitime Inhalte entfernt werden. Bei einem Testdurchlauf wurden schwerwiegende Sicherheitsmängel in den US-amerikanischen Wahlcomputern aufgedeckt. Das berichtet netzpolitik.org. Auf der Hackerkonferenz DEF CON in Las Vegas hätten die KonferenzteilnehmerInnen 30 verschiedene Wahlsysteme untersucht. Bei allen Wahlsystemen schafften es die KonferenzteilnehmerInnen, die Wahlergebnisse innerhalb von 3 Tagen entweder zu manipulieren oder das System anderweitig zu sabotieren. Nach Angaben der Veranstalter werde jedes einzelne auf der DEF CON untersuchte Modell verwendet. Ziel der Testdurchläufe auf der DEF CON sei es, eine Diskussion anzustoßen und Wege aufzuzeigen, wie man Probleme angehen kann und wie Hacker daran mitwirken können. In den USA sind Wahlcomputer weit verbreitet und ein Großteil der Wahlen wird damit abgewickelt. Die Sicherheitsmängel der Wahlcomputer werden jedoch stark unterschätzt. Zum Beispiel habe das Innenministerium der US-Bundesstaaten den Testdurchlauf zwar gelobt, dann jedoch erklärt, dass auf der DEF CON eine, so wörtlich, Pseudo-Umgebung erschaffen wurde. Diese Pseudo-Umgebung würde keine realen Wahlbedingungen nachstellen. Allerdings hatten nach Angaben der Organisatoren die Konferenzteilnehmer nur wenige Ressourcen und Informationen zur Verfügung gehabt. Weniger als es beispielsweise ein beauftragter Hacker gehabt hätte.
So viel vom Kurzmelder. Viel Spaß mit einem weiteren Programm.
In China wird bald Realität, was man sonst nur aus Serien und Videospielen kennt. Dort soll nämlich 2020 ein Social Credit System eingeführt werden, also ein System, bei dem die Bürger der Volksrepublik China mithilfe eines Punktesystems bewertet werden sollen. Dabei starten alle mit derselben Punktzahl und je nach Verhalten steigt die Punktzahl oder sie fällt. Wenn Bürger sich also so verhalten, wie es von der Regierung erwünscht wird, also wenn sie nachhaltige Produkte kaufen oder spenden, kriegen sie Punkte gutgeschrieben. Sollten sich die Bürger hingegen nicht so verhalten wie gewünscht, dann werden die Punkte abgezogen. Zum Beispiel, wenn sie Kritik an der Politik äußern oder bei Rot über die Ampel laufen. Diese Punkte sind dabei für jeden einsehbar, also nicht nur für die Regierung, sondern auch für Mitbürger, Banken oder Arbeitgeber. Konsequenzen haben diese Punkte dann auf die Gewährung von Krediten oder den Zugang zur Universität. Als Motivation hinter der Einführung eines Social Credit Systems sieht der China-Experte Kolja Kwarternak mehrere Gründe.
Es geht der chinesischen Regierung auch darum, die eigene Gesellschaft zu schützen und von schwierigen Themen abzuschirmen. Aber was eben auch ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, der die chinesische Regierung motiviert, ist, dass das auch die eigene Machtposition sichert und entsprechende Kritik auch an der Führungsebene Chinas unterdrückt werden soll.
Doch damit so ein Social Credit System funktionieren kann, müssen die Daten, die dem Social Credit System zugrunde liegen, erst einmal gesammelt werden. Außerdem müssen die Daten ja auch gespeichert und ausgewertet werden. Eine solche zentrale Sammlung der Daten bietet natürlich Gefahren der Manipulation durch Hackerangriffe. Wenn Persönlichkeitsdaten manipuliert oder gestohlen werden, könnte dies zu großen Problemen für die Betroffenen führen. So ähnlich wie es zum Beispiel in Amerika letztes Jahr passiert ist, als bei der Wirtschaftsauskunftsfirma Equifax die Daten der Kunden von Hackern entwendet wurden. Dabei gelangten Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten, Adressen sowie Kreditkartennummern in die Hände der Hacker. Ähnliche Angriffe könnten bei einer noch größeren Datenbank, wie sie in China zur Anwendung kommen könnte, verheerendere Schäden anrichten. Wobei der Vergleich zu einer Wirtschaftsauskunftsfirma gar nicht mal so weit hergeholt ist. Denn die Begründung, die die chinesische Regierung angibt, um ein Social Credit System einzuführen, erinnert stark an die Gründe für die Existenz von Kreditwürdigkeitsauskünften, wie zum Beispiel der Schufa.
Der Gedanke hinter dem Social Credit System ist, seinen Geschäftspartner besser zu erkennen, zu wissen, ob es sich um einen Betrüger handelt oder um einen glaubwürdigen Geschäftspartner, mit dem man Geschäfte abwickeln kann. Das, was da mitschwingt, ist allerdings, dass auch viele Faktoren mit in diese Beurteilung, in dieses Punktesystem mit einfließen, die mit einer reinen Kreditwürdigkeit oder Bonität nicht viel zu tun haben. Da geht es zum Beispiel darum, ob jemand über die rote Ampel geht und bekommt dafür dann Minuspunkte. Wenn der eigene Punktestand unter einen gewissen Wert fällt, drohen ziemlich einschneidende Sanktionen. Das geht los mit dem Verbot, auf der Autobahn zu fahren, aber das kann auch so weit gehen, dass man wirklich sozial isoliert wird und sich Freunde von einem abgrenzen, weil zum Beispiel auch Minuspunkte drohen, wenn im Freundeskreis jemand mit einer niedrigen Punktezahl ist. Das Social Credit System ist noch nicht einheitlich, also das sind alles im Moment noch Werte und Einstellungen, die von der chinesischen Regierung bzw. den Unternehmen, die das Social Credit System versuchen ins Leben zu rufen, nachjustiert werden. Aber es lässt sich natürlich eine eindeutige Richtung erkennen. Die Richtung geht ganz klar in Richtung totale Kontrolle, Überwachung. Es geht darum, möglichst viele Daten über die Personen zu sammeln und daraus ein Persönlichkeitsprofil zusammenzustellen, womit sich einfach Personen und vor allem ihr Leben haargenau und ziemlich engmaschig rekonstruieren lässt.
Um aber diese Persönlichkeitsprofile zu erstellen, müssen natürlich erst einmal Daten gesammelt werden. Dazu muss massenhaft aufgezeichnet und identifiziert werden. Wie Kolja Kwarternak erklärt, liegt es in der Verantwortung der IT-Branche in China, diese Überwachungstechnologien zu entwickeln.
Es ist einfach so, dass China enorm viel Kapital in die Forschung steckt von IT und von künstlicher Intelligenz. Das geht so weit, dass China inzwischen fast 50% der Forschungsberichte vorlegt zu neuer Technik. Diese neue Technik, die ist dann unter anderem Gesichtserkennungssoftware, Gangerkennung, also wirklich die ganz individuelle Art und Weise, wie sich der Körper bewegt, und Spracherkennung. Es wird an gigantischen Datenbanken gearbeitet um wirklich ja keine Fehler mehr bei der Identifizierung von Personen zu machen, etwa wenn Telefongespräche abgehört werden.
Die technische Umsetzung wird also von der IT-Branche Chinas übernommen. Denn es geht ja auch um ethische Fragestellungen, zum Beispiel die drängende Frage, wie ethisch ein System denn überhaupt ist, welches den Wert eines Menschen an Zahlen festmacht. Neben dieser großen ethischen Fragestellung gibt es noch weitere ungeklärte Fragen zum Social Credit System.
Es ist unklar, inwieweit zum Beispiel schlechte Punktzahlen vererbt werden können oder ähnliches, ab wann das Zählen losgeht, ob kleine Kinder schon ein eigenes Punktekonto haben, bevor sie laufen können. Und ein ganz wichtiger Faktor, der auch noch nicht geklärt ist, Dinge, die sich einfach widersprechen. Wenn ich zum Beispiel auf die Straße renne, obwohl die Ampel rot zeigt, um eine Person vor einem herannahenden Auto zu retten, dann müsste theoretisch eine Minuspunktzahl und eine Pluspunktzahl auf mein Konto berechnet werden. Wie China damit umgeht, ob ein Algorithmus das mit einbeziehen kann und das miteinander in Beziehung setzen kann, das sind alles Dinge, die noch geklärt werden müssen.
Was auch noch geklärt werden muss, ist, wie denn der Westen auf dieses geplante Social Credit System reagiert. Schaut man auf die Wirtschaft, so sieht man, dass viele Firmen versuchen, Profit aus den Plänen der chinesischen Regierung zu schlagen. So zum Beispiel das deutsche Unternehmen Breuninger. Dieses steht gerade in der Kritik, weil sie das chinesische Bezahlsystem Alipay in ihren Kaufhäusern verwenden. Problematisch sei dabei, dass mithilfe des chinesischen Bezahlsystems die Daten der Einkäufer für das Social Credit System ausgewertet werden können. Ein anderes Beispiel ist Google, ein Konzern, welcher noch 2010 sich wegen Druck von Menschenrechtsorganisationen aus dem chinesischen Markt zurückgezogen hat und nun wieder vorhat, in den chinesischen Markt einzusteigen. Diese Rückkehr in den chinesischen Markt soll allerdings unter Auflagen der chinesischen Regierung erfolgen, sodass sich die Suchmaschine Google selbst zensieren solle. Dies ist besonders bedenklich, da Google als Vorbild für andere Firmen dienen könne. Es bleibt zu hoffen, dass Google sich auf den Leitspruch des Mutterkonzerns Alphabet Do the Right Thing besinnt. Und wie es in China weitergeht, ist unklar. Bisher ist die Verwendung des Social Credit Systems für 2020 geplant. Ob an den Plänen festgehalten wird, bleibt abzuwarten.
Und nicht nur durch das Social Credit System wird man überwacht. In Deutschland gibt es da andere Methoden, von denen wir hier gleich was hören. Ding, na, habt ihr gerade zum Handy gegriffen, weil ihr euren Standard-SMS-Ton nicht geändert habt? Ja, ihr wurdet reingelegt von Radio Korax, ihr habt keine SMS bekommen, das kam aus dem Radio. Aber wenn ihr eine SMS bekommen hättet, dann würdet ihr jetzt ein Pop-up oder zumindest eine Benachrichtigung auf euren Handybildschirm sehen. Nicht so bei einer sogenannten stillen SMS. Denn die deutschen Sicherheitsbehörden dürfen, unter bestimmten Voraussetzungen, mit einer stillen SMS die Handys von Verdächtigen überwachen. Und dazu verschicken sie auch gerne die ein oder andere oder hunderte stille SMS. Denn im Gegensatz zu anderen Formen der Überwachung, wie zum Beispiel dem Staatstrojaner, wird die stille SMS sehr häufig eingesetzt.
Letztlich geht es darum, den Aufenthaltsort einer verdächtigen Person oder einer Person, gegen die ermittelt wird, festzustellen. Also die stille SMS ist für uns, wenn wir so eine empfangen, unsichtbar und erzeugt einen Kommunikationsvorgang. Das Telefon verbindet sich eben dafür mit der Funkzelle und dann kann über so eine Abfrage bei dem Provider abgefragt werden, in welcher Funkzelle hat sich dieses Telefon eingebucht und dann kann halt relativ leicht, wie bei so einer Funkzellenabfrage, wenn man eben die Funkzellen hat, die in der Nähe gewesen sind, kann man den Standort des Telefons ungefähr bestimmen.
Das meint der Journalist Matthias Monroy. Monroy schreibt unter anderem für Killip und netzpolitik.org. Die stille SMS verrät also nur den Standort der Person. Sie kann keine Nachrichten lesen oder Telefonate abhören. Sicherheitsbehörden nutzen die stille SMS aber trotzdem oder genau deswegen immer häufiger. Denn dadurch, dass nur die Ortung möglich ist, dürfen Sicherheitsbehörden sie wesentlich schneller mit niedrigerer Schwelle einsetzen. Und der Einsatz nimmt zu. Allein im vergangenen Halbjahr wurden über 100.000 stille SMS eingesetzt. Beziehungsweise gab es über 100.000 sogenannte Verdächtige, an die die stille SMS gesendet wurde. Die Sicherheitsbehörden nutzten die stille SMS jedoch schon seit Jahren, auch als es noch gar keine Smartphones gab.
Wir sind irgendwann mal drauf gestoßen vor ein paar Jahren und haben dann mal angefangen, das abzufragen, machen das inzwischen regelmäßig halbjährlich. und stellen halt fest, dass die Zahlen deutlich zunehmen. Also da gibt es natürlich mal Ausreißer, da gibt ja verschiedene Behörden, die dieses Format nutzen, diese Überwachungsmethode. Man muss aber auch dazu sagen, die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, weil wir bekommen nur Mitteilungen zu der Anzahl der Einsätze. Das will ich vielleicht mal kurz erläutern. Also wenn jetzt meinetwegen ein Einsatz gegen eine betroffene Person erfolgt, heißt das noch nichts darüber, wie viele stille SMS die Person dann bekommt. Also wir gehen davon aus zum Beispiel, dass die Polizei das auch in Hamburg gemacht hat für den G20-Gipfel, dass man halt Bewegungsprofile anlegt, dass man zum Beispiel einmal am Tag kann man eine Person mit einer stillen SMS behelligen und erfährt dann, wo hält sich die Person auf. Für den Verfassungsschutz war das zum Beispiel beim G20 wahrscheinlich lediglich wichtig, ist die Person in Hamburg oder nicht. Die könnten aber genauso gut alle 15 Minuten so eine stille SMS verschicken und könnten dann halt genau gucken, wo ist die Person gerade.
Normalerweise kann man nicht herausfinden, ob man eine stille SMS bekommen hat. Für Android-Geräte gibt es jedoch einige Apps wie zum Beispiel Snoop Snitch, die stille SMS erkennen und euch bei Eingang einer stillen SMS benachrichtigen können. Um solche Apps jedoch nutzen zu können, muss man sein Smartphone routen, also schon etwas technisches Wissen oder eine gute Anleitung besitzen. Außerdem können Apps wie Snoop Snitch stille SMS nur erkennen und nicht blockieren. Wenn ihr also wirklich nicht geortet werden wollt, dann bleibt euch nur eine sichere Möglichkeit, das Handy in den Flugmodus stellen oder einfach gleich auszuschalten. Denn wie, ob und wie lange die stille SMS noch legal bleibt, das steht in den Sternen.
Ich glaube, dass sich da nicht viel verändert. Also es gab ja kürzlich eine Klage, wo der Bundesgerichtshof vor 2 Wochen entschieden hat, stille SMS sind korrekt. Ich habe allerdings nicht so viel über die Klage gefunden, muss ich sagen. Und ich glaube, der Bundesgerichtshof hat sich da nur eine bestimmte Komponente angeguckt. Nämlich, der hat geprüft, ob die stillen SMS in einem bestimmten Strafverfahren, wo es um eine Tat von erheblicher Bedeutung geht, gerechtfertigt war oder nicht. Und da hat er gesagt, ja, mit diesem Strafmaß darf eine stille SMS eingesetzt werden. Unsere Kritik ist aber eher, sag ich mal, technisch-juristischer Natur. Denn das Abhören von Telekommunikation darf eigentlich nur passiv erfolgen. Also so steht es im Gesetz. Die Bundesbehörden oder auch die Landesbehörden fangen ja sozusagen eine Kommunikation ab, die sie erst selber erzeugen. Also man schickt der Person eine SMS, dadurch entsteht ein Kommunikationsvorgang. Den fragt man dann beim Provider ab. Und das ist mindestens eine rechtliche Grauzone aus unserer Sicht.
Es sieht also nicht gut aus für unseren heißgeliebten Datenschutz. Oder vielleicht warten wir nur auf eine Gesetzesänderung, damit die stille SMS endlich wirklich legalisiert oder vielleicht auch verboten wird. Eine genauere Definition, wann man eine stille SMS einsetzen darf, ist allerdings auf jeden Fall wünschenswert. Denn im Moment kann die stille SMS bei jedem eingesetzt werden, den das Gericht als irgendwie verdächtig einstuft. Und das sind eben nur nicht mal Verbrecher, sondern anscheinend auch ganz normale Demo-Teilnehmer.
Die Digitalisierung hat in unserem Leben einen enormen Stellenwert. Niemand kann sich hier entziehen. Computer sind eigentlich in allen Lebensbereichen involviert. Allerdings gibt es auch immer wieder Widerstand gegen neue digitale Technologien. Zum Beispiel bekommt man die deutsche Bevölkerung nicht dazu, beim Bezahlen auf das Bargeld zu verzichten und stattdessen elektronische Bezahlsysteme zu nutzen. Die Menschen wollen anscheinend immer noch ein gewisses Gefühl der Freiheit und der Kontrolle über ihr Geld in diesem Fall. Außerdem ist ja Bargeld auch anonym zu nutzen, ein wichtiger Punkt. Das stößt den Behörden natürlich sauer auf, da sie nicht die Kontrolle haben, die sie sich wünschen. Die Menschen, nicht nur in Deutschland, bleiben also skeptisch. Das äußert sich auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Radio. Seit den späten 1980er Jahren gab es nämlich Versuche, den Radiobetrieb von der analogen UKW-Technik auf die digitale DAB bzw. später auf die DAB-Plus-Technik umzustellen. DAB steht dabei für Digital Audio Broadcasting. Der Vorteil dieser Technik ist, dass das Radiosignal ohne Rauschen und ohne Unterbrechungen zu hören ist. Vorteile bringt das beispielsweise während einer Autofahrt. Die analoge UKW-Technologie, mit der im Frequenzbereich zwischen 87,5 und 108 MHz das Radioprogramm ausgestrahlt wird, zeigt auch noch andere Probleme auf. So gibt es bei dem Wechsel von einer Region in die nächste natürlich keine klare Grenze. Wenn also 2 Radioprogramme dieselbe Frequenz belegen, würden sich natürlich beide Programme gegenseitig stören und im Radio wäre nur ein verwaschenes Rauschen zu hören. Deswegen gibt es Beschränkungen, wie die Frequenzen verteilt sein dürfen. Das führt aber wieder dazu, dass der Frequenzbereich komplett belegt ist. Bei der digitalen Broadcasting-Variante wiederum wird der Frequenzbereich zwischen 174 und 230 MHz verwendet. Nicht nur ist dieser Bereich deutlich größer, sondern die Frequenzen im Digitalbereich können auch sehr viel näher beisammen liegen, ohne dass es zu Störungen kommt. Diese Situation bietet zudem den Vorteil, dass auch andere Daten passend zum Programm an die digitalen DAB-Plus-Empfänger geschickt werden können. Das kann zum Beispiel eine Hintergrundinformation zu einem Beitrag oder auch eine Wetterkarte sein. Das sind ja alles wirklich gute Gründe für einen Wechsel. Das hat sich auch die Regierung in Norwegen gedacht. 2017 schaltete Norwegen als weltweit erstes Land das UKW-Netz ab. Das Ziel war es, zukunftsweisend die Bevölkerung zu motivieren, man kann natürlich auch sagen zu zwingen, auf rein digitales Radiohören umzusteigen. Das ging aber irgendwie schief. Einen Monat nach der Abschaltung hörten nämlich nur noch 56,3% der Norwegerinnen und Norweger täglich Radio. Das waren ganze 10% weniger als vor der Abschaltung. Es kam zwar zur Sprache, dass dies an dem allgemein veränderten Informationsverhalten läge und die Menschen deswegen weniger Radio hören würden, dies ist aber ein Trugschluss. In Dänemark, Schweden und Finnland liegen die Zahlen nämlich der letzten Jahre bei leicht schwankenden um die 70% der Bevölkerung, die täglich Radio hören. Aslak Sem Jakobsen von der norwegischen Zentrumspartei forderte schließlich die Wiederaufnahme des UKW-Sendebetriebs, bevor noch mehr Menschen dem Rundfunk den Rücken zukehren. Und dieser Schritt soll jetzt auch angegangen werden. Was es kosten wird, ist allerdings noch unklar. Billig wird es wohl eher nicht werden, vor allem da Teile der technischen Ausrüstung schon abgebaut und ins Ausland verkauft worden sind. Tja, da denken sich die Politikerinnen und Politiker etwas aus und die Bevölkerung möchte es irgendwie nicht annehmen. Blöd gelaufen. Ist doch eine Frechheit von den Menschen, dass sie ihr zwar noch funktionierendes, aber doch wirklich veraltetes UKW-Radio nicht auf den Müll werfen wollen. Ein neues DAB-Plus-Radio kostet doch nur etwa das Fünffache eines Analogradios. Ist es den Menschen am Ende vielleicht einfach egal, was für eine Technologie hinter ihrem Radio steckt, solange sie das Programm hören können? Und dann werden sie wütend und zeigen kein Verständnis, wenn sie nicht mehr einfach ihr altes Radio anschalten und dann etwas hören können? In Norwegen wird jetzt jedenfalls zurückgerudert und immerhin werden die Abschaltpläne für andere Länder mehrere Jahre oder wie in Deutschland unbefristet nach hinten verschoben. Es wäre doch wohl auch hier wieder einmal gut gewesen, wenn es in der Politik um die tatsächlichen Bedürfnisse und nicht um eine gewünschte Planerfüllung gehen würde. Wie gesagt, UKW ist also noch lange nicht tot und auch Radio Korax wird wohl noch eine längere Zeit analog auf 95,9 MHz zu empfangen sein.
Tweet der Woche. Und damit herzlich willkommen zum Tweet der Woche, wo es Erlesenes und vor allem Vorgelesenes vom Kurznachrichtendienst Twitter auf die Ohren gibt. Und heute schauen wir auf einen ganzen Thread, also eine Verkettung von ganz, ganz vielen Tweets. Die kommen allesamt von Discourse Stew at Discourse_Stew, also Discourse wie das englische Wort für Diskurs, unterstrich STU. Beschreibt sich selber als the least interesting man in the world und hat sich auseinandergesetzt mit Hardcore-Gaming und dem, was da an kapitalistischen und neoliberalen Ideen dahinter steckt und analysiert nebenher auch noch ein bisschen das Gamergate und wird auch noch allgemeiner hinsichtlich der identitären, teamsportartigen Vermarktung von verschiedenen Gruppenidentitäten. Da die Tweets, die wir jetzt gleich hören werden, allesamt auf Englisch sind, habe ich mir mal die Freiheit rausgenommen, sie zu übersetzen. Ihr werdet also eine deutsche Übersetzung der Tweets hören. Nichtsdestotrotz könnt ihr sie natürlich jederzeit online in dem englischen Original nachlesen. Los geht's also mit den Tweets von Discourse Stew.
Hardcore-Gamer sind besessen von der Idee, dass Games krasse Tests ihrer Fähigkeiten und ihres Engagements sind, denn sie gewinnen ihr Gefühl von Selbstwert und Nützlichkeit daraus, diese Tests zu schlagen. Es ist damit zentral für ihre Identität und Teil einer Gamer-Identität. Es ist ein Nebenprodukt der neoliberalen Betonung, dass der Wert eines menschlichen Lebens quantifizierbar sei anhand seiner Leistung und Produktivität. Etwas einfach nur zu genießen, ist eine Verschwendung. Subjektive oder innere Wertigkeit hat keinen sozialen Wert, sie ist nicht objektiv. Aber dein hochrangiger Call of Duty-Account, der ist ein Beweis, dass du wertvoll bist. Ich erinnere mich, wie ich Call of Duty auf der Xbox in den alten Zeiten gespielt habe. Da gab es Typen, die Stunden auf Servern damit verbracht haben, sich abwechselnd gegenseitig in den Kopf zu schießen, um ihre Accounts hochzuleveln und ihre Statistiken zu verbessern, damit sie entweder Eindruck schinden oder den Account verkaufen konnten. Ja, reiche Kids kauften hochrangige Call of Duty-Accounts zum Angeben, obwohl sie mit diesen Accounts niemals spielen konnten, zumindest nicht im offiziellen gerankten Spiel, denn dann würden sie verlieren, ihr Ranking und ihre Statistiken versauen und alles zerstören, was den Account so wertvoll machte. Dann gibt es den internen Wert. Es ist der Wert, den Mensch in sich selbst findet, wenn Mensch eine herausfordernde Aufgabe meistert. Das ist nicht ungesund und der Kern des Vergnügens in vielen Hobbys. Aber die Ideologie der Hardcore-Gamer-Identität hat diese Demonstration der eigenen Fähigkeiten in den Mittelpunkt des Gamings gerückt, wo es zumindest implizit, wenn nicht sogar offen, als der einzige Punkt des Spielens gesehen wird. Du spielst ein Videospiel, um zu beweisen, wie großartig du bist, wie schlau, wie schnell, wie engagiert. Das ist sowohl amüsant als auch bedeutsamer als bloßes Amüsement. Die Angst des Hardcore-Gamers, die Beklemmung, ist nicht unähnlich und auch oft verbunden mit anderen sozialen Ängsten, über den Verlust einer Position in der Gesellschaft, aus dem Zentrum des sozialen Fokus zu rücken, Machtverlust, Verdrängung und so weiter. Die Angst ist, dass sogenannte Casual Games, also Spiele, die einfach und zugänglich sind, sich als so lukrativ herausstellen, so eine weite Anziehungskraft haben, dass es für die kapitalistischen Institutionen kein Bedürfnis mehr gibt, Hardcore-Games zu erschaffen. Dass die Spiele, die sie bevorzugen, schwierige, komplexe, hochgradig kompetitive und gewaltvolle Spiele nicht länger produziert werden. Diese Angst hat sich als unbegründet herausgestellt, zum Teil weil die Gamer-Ideologie und das pflichteifrige Engagement der Hardcore-Gamer sich als hochgradig ausbeutbar gezeigt hat. Die obsessiven Eroberer virtueller Welten, die Kompletionisten, die Pay-to-Win-Angeber, die 1337er machen sich am besten als Wale. Ihr Ich-Gefühl und ihr Gruppenzugehörigkeitsgefühl sind so fest mit diesen Spielen und den dazugehörigen Franchise und Erlebnissen verbunden, damit ihr Engagement zu beweisen, sämtliche Inhalte zu sammeln bzw. zu bekommen, hohe Ränge zu erreichen und jede Herausforderung zu schaffen, dass sie enorme Mengen an Zeit und Geld investieren werden. Deshalb hält das Kapital am starken Antrieb fest, Spiele dieser Art weiterhin herzustellen. Tatsächlich bleibt diese Industrie, die zentralisiert und monopolistisch ist, eher risikoscheu und konservativ. Außerhalb des Gefildes der superkompetitiven Shooter mit Schwerpunkten im Downloadable Content, Abonnements und im sogenannten Pro-Gaming sind sie eher skeptisch gegenüber komplexen oder umständlichen Spielen, die riskieren, ein breites Publikum zu verschrecken. Die Angst des Hardcore-Gamers hat sich als unbegründet herausgestellt, aber nichtsdestotrotz wüten sie weiter, da die Bedrohung der Verdrängung ununterbrochen abgebildet und übertrieben wird, um die Gamer-Identität weiter zu kultivieren und erhalten. Währenddessen werden die Spiele, die sich etwas außerhalb des Status quo befinden und populär werden, zu Zeichen für die ständige Angst vor der Verdrängung, Zeichen der anderen, die das Hobby des Gamers erobern wollen und ihm die Quelle seiner Identität und seines Selbstwerts verwehren wollen. Diese feststellbare Angst und dieser feststellbare Hass einer Subkultur, die von weißen Männern dominiert wird, mischt sich mit anderen schwelenden Bigotterien und sozialen Ängsten. Und andererseits werden Spiele, die diesen Herrschaftsbereich verlassen, oftmals von Leuten gemacht und gespielt, die sich außerhalb dieser Kultur befinden. So verstrickt sich die Gamer-Identität, nominell nicht mit Rasse verbunden, aber implizit cis, weiß und männlich, mit der sogenannten Alt-Right-Bewegung, mit Diskriminierung und Reaktionismus, da all diese abweichenden Elemente zu einer absoluten einzelnen Bedrohung werden. Kulturell, marxistische, muslimische, queere, JüdInnen oder was auch immer. Die tatsächliche Quelle dieser Ängste ist natürlich der neoliberale Kapitalismus. Der Zwang, der das Genießen eines Hobbys unmöglich macht, wenn es nicht als Erfolg verkauft werden kann, als eine Demonstration von Fähigkeiten, Wert und Leistung. Die Angst, dass ein kapitalistisches System aufhört, das zu produzieren, was du dir wünschst. Die lausige Produktion und der konservative Zugang zu Design in High-Budget-Spielen. Die Stell-jeden-zufrieden-Zuhälterei dieser Spiele. Die ausbeuterischen Praktiken von DLCs und Mikrotransaktionen. die generellen Ängste vor sozialer Isolation und Wertlosigkeit und so weiter. Kapitalistische Ideologie beutet Menschen einerseits aus und durchdrängt sie andererseits mit Neurosen und kanalisiert den daraus erwachsenen Ärger und die Emotionen gegen andere Gruppen, mit denen sie das Gleiche und Schlimmeres macht, und schleicht sich klammheimlich davon. Und es geht nicht nur um die weißen Hetero-Hardcore-Spieler. Wir haben gesehen, wie kapitalistischer Feminismus und schwarzer Kapitalismus genutzt werden, um Menschen dazu anzuhalten, Black Panther oder Lady Ghostbusters zu schauen, ideologisch oder innerhalb der Gruppe korrekter Güter zu konsumieren und die richtigen Zeichen nach außen zu tragen. Denk dir Identitäten im Kapitalismus wie eine Mannschaft im Sport. Wir jubeln Berühmtheiten und Promis, die unsere Gruppe repräsentieren, zu wie Athleten. Wir tragen die richtigen Zeichen nach außen, kaufen die entsprechenden Marken und so weiter. Diese identitären Konflikte werden in der Spieleindustrie genauso angewandt. Wenn sie es nicht schon getan haben, werden noch mehr Publisher und Marketingfirmen auf diesem Zug aufspringen. Games werden sich als Hardcore oder Casual verkaufen, als Spiele für richtig männliche Männer oder Spiele für Frauen, Spiele für SozialistInnen und Konservative, und unsere Rivalitäten werden gepusht und angetrieben, wie die Rivalitäten von Mannschaften im Leistungssport, um unseren Konsum anzutreiben. Wenn wir ehrlich sind, spüren wir da nicht alle die gleichen Ängste? Über unser Nicht-Hierher-Gehören, dass wir nicht genug leisten oder nicht genug wert sind, nicht produktiv genug, nicht genug machen, dass unsere Leben verschwendet sind, dass wir das nicht verdient haben, dass wir nicht dazugehören, dass wir verlieren könnten, was wir haben. Es gibt keine GewinnerInnen in kulturellen und Identitätskriegen, es gibt maximal diejenigen, die verhältnismäßig mehr oder weniger verlieren. Natürlich sind Rasse, Geschlecht und Sexualität als Unterdrückungsform sehr real, aber diese Unterdrückung wird nicht gelöst in den Bereichen Konsum oder Entscheidung für bestimmte Medien oder Marken. Stattdessen werden unsere tiefsten Unsicherheiten, unsere Gemeinschaften und Identitäten, unsere größten Ängste und Begehren, unsere Glaubenssätze und Träume vom Kapitalismus ausgenutzt, damit wir weiterhin verfeindet sind, damit wir weiterhin arbeiten und konsumieren und um die Rolle unseres politisch-ökonomischen Systems zu verschleiern. Videospiele? Egal, ob du ein kompetitiver Shooter-Typ bist, ein iPad-Puzzle-Game-Spieler in oder eine Person, die nur abstrakte Text-Adventures spielt, in denen es darum geht, schwul oder lesbisch zu sein. Viele der Probleme, die von Spielen kommen, stammen von der Art, wie Spiele produziert werden, dass Spiele als Konsumware hergestellt werden. Dass sie mit wenigen Ausnahmen unter fabrikartigen Bedingungen hergestellt werden. Auf digitalen Produktionslinien von ausgebeuteten WerksarbeiterInnen für KapitalistInnen und ihre Profite, um der sozialen Funktion nachzukommen, dieses System extremer Ungleichheit vorzuschreiben. Ein System, das sicherstellt, dass es immer eine Person an der Spitze gibt, die ihre Vorurteile, Neurosen und Bigotterien zu Problemen für andere machen kann und die gatekeepen kann und letztlich entscheiden kann, was von wem hergestellt und nicht hergestellt wird, und zwar in erheblichem Umfang. Wenn du ein Hardcore-Gamer bist und Angst hast, dass dein Hobby nicht länger für dich da ist, dann beschuldige nicht Frauen oder queere Leute oder Social Justice Warriors. Beschuldige den Kapitalismus, seine großen Unternehmer und Shareholder, die die Industrie und ihre Pressekumpanei kontrollieren. Es ist genug für alle da. Genug für alle, um sich auszuprobieren, selbst ein Spiel zu gestalten, genug, um jede Art von Spiel zu machen. Und schieb ihnen die Schuld zu, dafür, dass sie eine Gesellschaft schaffen, die dich darauf konditioniert, angepisst zu sein oder dich scheiße zu fühlen, wenn du verlierst oder nicht gut genug für ein verdammtes Hobby bist. Es ist schon witzig. Die eine Sache, auf die Gamergate hingewiesen hat, die ein wenig Legitimität besaß, war die Wahrnehmung der Gaming-Medien als hauptsächliche Marketing- und PR-Abteilung der Gaming-Industrie. Und witzig, dass das der eine Teil war, der sich am wenigsten lange hielt. Das eine Element, das vielleicht die Interessen des Kapitalismus hätte bedrohen können, war das eine, das trivial blieb, während die idiotische Diskriminierung, die bescheuerte frauenfeindliche Hetze, der praktische identitäre Teamsportmist, der dem Kapitalismus dient, das sind die Elemente, die dominieren und die weiterhin laufen. Egal. unterstützt unabhängige und in Kooperativen organisierte DesignerInnen. Kauft bei denjenigen Shops, die ihnen den besten Deal geben. Richtet euren Zorn auf die Industrie, private Eigentumsverhältnisse und kapitalistische Produktion, nicht auf Frauen, Schwarze oder queere Menschen. Ergreift die Macht über die Produktionsmittel und so weiter. Und hört um Himmels Willen auf, den Geschmack oder die Vorlieben anderer Leute hinsichtlich Games oder anderer Medien als Erkennungszeichen zu benutzen, als ein Symbol, in welcher Gruppe sie sind oder nicht sind, oder ob sie gut oder schlecht sind. Das hilft nur dem mannschaftssportartigen Konsum-Identitätsmarketing des Systems.
Ja, soweit die Tweets von @discourse_stu. Ich fand, da war sehr viel Nachdenkenswertes dabei und lasse sie einfach mit diesen Gedanken jetzt alleine, weil das Denken, das können sie ja schon selber, und entlasse sie damit in das restliche Programm und verabschiede mich aus dem Tweet der Woche.
Und das war's dann auch mit den Mediennachrichten für den 15.08.2018. Die 0815 Mediennachrichten. Wie schön. Ja, wenn ihr irgendwas verpasst habt oder einfach nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr unsere Mediennachrichten nachhören auf freie-radios.net oder natürlich auf unserer Webseite radiokorax.de.